Hallo und moin aus Schneverding. Ich bin Christian.
Und ich bin Jan. Und das ist unser Podcast Schneverding Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist dabei weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneverding der Ort des Geschehens war oder ist.
Eigentlich wollten wir mit unserem heutigen Thema schon vor der Sommerpause herauskommen, aber wie es häufig ist, so auch für diese neue Ausgabe der Schneverding Stories. Die notwendige Zeit für die Vorbereitung habe ich ein wenig unterschätzt und selbst mal wieder so viele Dinge um die Ohren gehabt, dass es erst jetzt geklappt hat. Bevor wir, für mich mal ganz untypisch, direkt einsteigen, zuerst die Frage an dich, Jan. Wie geht es dir?
Oh ja, wie geht's mir? Mir geht's gut. Es gab eine Sommerpause, da sind wir jetzt durch. Ich freue mich auf neue Podcast-Folgen, freue mich, dass du die Aufgabe hattest, die anstehende vorzubereiten. Und jetzt wird es bei mir dann bald wieder stressig, weil ich dann die nächste Folge vorbereiten darf. So würde ich mal zusammenfassen.
Sehr schön. Also ich kann auch in einem Satz zusammenfassen, mir geht's auch prima.
Entschuldigung, das wäre natürlich die entsprechende Frage gewesen, wie geht's dir denn? Die habe ich jetzt vergessen.
Das macht nichts, ich beantworte sie trotzdem. Also, mir geht's prima. Ich habe Lust auf unser neues Thema heute. Aber eigentlich wollte ich dich noch fragen, Jan, gibt's Feedback zu vergangenen Folgen? Das würde ich gerne jetzt einbauen wollen.
Dann machen wir es heute mal wieder vorab. Und da gibt es ein paar Sachen und ein paar, die ich erwähnen möchte. Und zwar ist das einmal eine Mail von Silvia Lemke zum Thema Kaufmannsläden in Wintermoor. Da ging es mal um die Frage, dass es neben Mahnke auf jeden Fall noch einen Laden gab, wo der Name nicht klar war. Und sie schreibt uns, der Kaufmann hieß zu ihrer Jugendzeit Baden. Ob da vorher noch jemand anderes war, weiß sie nicht genau. Und sie sagt, zwischen Mahnke und Baden gab es noch einen Kaufmann, Otto Bleken. Genau. Dann hat sie weiterhin noch etwas zu ihrer Kindheit erzählt, wo sie auch oft bei der Endoklinik war. Also auch hier haben wir es mal wieder, dass die Personen was Persönliches mit unseren Folgen oder mit den Geschichten darin verbinden, was ich ja mal schön finde. Und außerdem hat ihre Mutter noch im Krankenhaus in Rheinseelen gearbeitet, das wir da auch erwähnt haben. Und das wäre natürlich ganz interessant. Vielleicht hören wir da auch noch mal was von, dann zu diesem Thema.
Sehr schön.
Genau. Ansonsten haben wir noch Feedback von Jan Seitz, der schöne Grüße aus Amsterdam geschickt hat. Also internationaler Podcast.
Hervorragend.
Oder internationales Feedback haben wir, sagen wir es mal so. Genau. Und da ging es um das Thema Stockholmer Straße. Da gab es ein bisschen Aufklärung, sehr nett, vielen Dank. Die schwedische Firma Siporex hatte sich für Steuervorteile über 25 Jahre nach Schneverding locken lassen. Für die Fabrik musste eine Zufahrtsstraße angelegt werden, Schweden gleich Stockholm. Das Ende vom Lied war, dass genau nach 25 Jahren der Laden geschlossen wurde und alle Arbeiter entlassen wurden. Später kam dort Pressbar hin. Genau, das als Info von Jan Seitz. Seine Schwester Christiane hat uns übrigens auch eine nette Mail geschrieben. Auch davon, also mit interessanten Anregungen, sag ich mal, auch davon hören wir dann vielleicht nochmal was. Das jetzt erstmal nur am Rande erwähnt. Und dann, und ich glaube, Christian, habe ich vorhin noch anderes Feedback dir gegenüber erwähnt, weil sonst bin ich mit meiner Feedback-Runde hier, glaube ich, schon durch.
Ja, ich meine, muss es gewesen sein, richtig.
Ja, dann, also ein paar Sachen sind auch so noch reingekommen. Wir erwähnen hier immer die Sachen, wenn was Neues kommt und wir nochmal Infos geben können. Genau. Und sagen vielen Dank auf jeden Fall für die Hinweise.
Genau.
Vielen Dank. Lob wie Kritik.
Vielen Dank, ganz genau, wunderbar. Wir freuen uns ja über alle Arten von Rückmeldungen und das zeigt uns ja auch, dass unsere Themen zumindest von einigen Menschen in und um Schneverding und auch darüber hinaus, weit darüber hinaus gehört werden.
Ganz weit darüber hinaus.
Und offenbar auch auf Interesse stoßen. Das ist doch schön. Nun, wie schon angedeutet, heute mal ohne lange Vorrede und Einleitung meinerseits springen wir direkt hinein oder vielleicht doch eine ganz klitzekleine Vorbemerkung noch. Auch schon angedeutet in den letzten Folgen hatte ich das aus unserer Plauderfolge, weißt du noch, Spiel, Sport und Schlemmen, ein Stichwort Anlass gegeben hat für unser heutiges Thema. Damals, in der Februarausgabe, fiel der Begriff Bäcker-Stöcker. Zu diesem Plauderpunkt erhielten wir nämlich auch ein Feedback mit dem Tenor, dass es womöglich interessant sein könnte, sich in unserem Podcast mal mit der Entwicklung Schneverdings im Hinblick auf die hiesigen Bäckereien zu beschäftigen. Das Feedback stammt von Matthias Witte, dessen Vater und Großvater einst in Schneverdingen die Bäckerei Witte betrieben hatten, die es heute nicht mehr gibt. Er hat viel zu dem, was wir heute berichten, beigetragen und kommt auch später noch selbst zu Wort. Ich jedenfalls fand das eine wunderbare Anregung, die wir heute sehr gerne aufgreifen. Also?
Ich glaube, der Ursprung, wenn ich da einmal reinspringen darf.
Spring mal.
Waren süße Teilchen oder so von der Bäckerei Stöcker, kann das sein?
Ich hatte von Quarkbrötchen berichtet.
Ja, alles klar.
Ganz genau. Also, heute soll es gehen um nicht nur, aber auch süße Versuchung Bäckereistadt Schneverdingen, so der Titel unserer heutigen Ausgabe. Wie meistens machen wir es nun auch heute wieder so, einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema, heute ich, der andere fragt nach oder springt spontan seine Einfälle mit ein, heute Jan.
Genau.
Zunächst, Jan, die Frage an dich. Was denkst du, seit wann etwa würde man davon sprechen, dass es so etwas wie Backkunst bzw. Bäckereihandwerk überhaupt gibt?
Boah, ja, das ist ja wieder so eine Sache, da kann ich mich ja nur in die Nesseln setzen.
Kannst ja mal raten, also vielleicht triffst du es ja.
Also ich würde schon ein paar hundert Jahre, also ich fange erstmal so an, ein paar hundert Jahre würde ich schon zurückgehen.
Kannst noch mehr drauflegen.
Und dann würde ich sogar vielleicht, ja, ein paar hundert. Sind ja aber schon viel. Da muss ich jetzt wirklich scharf nachdenken.
Hau ja, raus oder jetzt, soll ich dich erlösen?
Naja, wenn ich jetzt bei 1500 oder so anfange.
Bist du immer noch zu wenig.
900?
Das ist ja weniger jetzt wieder, ne? Als
genau.
1500. Also es ist mehr. Wir haben noch eine längere Zeit vor.
Na gut, dann erlöse mich mal.
Dann erlöse ich dich. Also, ich habe in einem Blog, ist das unter der Adresse bäckereihandwerk.de zu finden, habe ich herausgefunden, dass die frühesten bekannten gewerbemäßigen Bäcker aus dem alten Ägypten stammten, um 2650 vor Christus.
Vor Christus, ja guck mal, ich habe ja erst erst angefangen zu zählen, das ist jetzt aber wirklich viel, da hätte ich auch nicht drauf kommen können, ganz ehrlich.
Ja, also deshalb, wer hätte das gedacht? Also sie stellten damals Fladenbrote aus Weizen, Roggen und Hafer her und verwendeten zum Backen primitive Öfen. Das waren wohl Tonbehälter, die erhitzt wurden. Das Brot selbst ist aber noch älter, wie ich in einem Artikel auf geo.de herausgefunden habe, nämlich rund 11.000 Jahre ist es her, dass in der Jungsteinzeit die Ackerbauern Einkorn und Emmer, was man auch Zweikorn genannt hat, pflanzten. Als frühe Weizenart waren dies die ersten kultivierten Getreidesorten. Die Getreidekörner aßen die Menschen damals allerdings roh, bis sie feststellten, dass man durch Zerstoßen und Einweichen eine Art Brei herstellen konnte. Und wie auch immer die Menschen damals auf solche Ideen kamen, sie entdeckten jedenfalls, dass dieser Brei zu einem Fladen trocknete, wenn man ihn auf einen heißen Stein gab. Sie erkannten, dass dieser Fladen, der nicht dick, aber fest und haltbar war, auch gut als Snack für unterwegs geeignet war. Richtiges Brot erfanden letztlich wiederum die Ägypter, vor rund 6000 Jahren bereits, indem sie entdeckten, dass Brot fluffig wird, wenn man den Teig stehen bzw. gehen lässt. Hefepilze und Milchsäurebakterien, die natürlicherweise in der Luft vorkommen, erzeugten die erforderliche Gärung. Auf diesen chemischen Prozess geht unser Wort Brot zurück, denn das althochdeutsche Wort Brot bedeutet so etwa Gegorenes. Die alten Ägypter hatten bereits 30 verschiedene Brotsorten entwickelt. Jan, was schätzt du, wie viele Brotsorten kennen wir heute bei uns in Deutschland?
26.000.
Da bist du jetzt tatsächlich sehr hoch dran. So viel sind es nicht.
Naja, also geht es um welche mit verschiedenen Namen? Also es geht wahrscheinlich um, ich schätze mal, regional heißen verschiedene Sorten ja, oder gleiche Sorten wahrscheinlich auch anders.
Das ist wahrscheinlich wirklich so. Jede Bäckerei, die ein Brot herausbringt, wird nicht ein hundertprozentig identisches Brot herausbringen wie eine andere Bäckerei, auch wenn es vielleicht ähnlich ist und es wird einen anderen Namen haben. Es wird also wirklich jede Brotsorte erfasst. Ich erzähle da gleich noch etwas zu. Von daher würde ich jetzt mal einmal berichten, dass ich herausgefunden habe in einem Artikel, den ich gelesen habe aus dem Jahr 2011 nämlich, dass es zu dem Zeitpunkt rund 300 Brotsorten gab, von denen man ausging, dass sie also sozusagen bekannt sind in Deutschland. 300 Brotsorten. Inzwischen sind aber, in dieser Zeit um, ich glaube 2011 oder kurz danach, wurde dann ein sogenanntes Brotregister etabliert, in dem alle bekannten Brotsorten erfasst werden sollten. Und das hat dazu geführt, dass man herausgefunden hat, dass wir also Stand, ich glaube, also ist nicht ganz aktuell, aber irgendwie aus diesem Jahr, dass wir inzwischen dort über 3000 Brotsorten registriert haben.
Na, da kommen wir doch schon eher in die Richtung, die ich genannt habe. Und wenn man da jetzt dann nochmal jeden Eigennamen von verschiedenen Bäckereien für irgendein Brot nimmt, dann kommt man wieder dicht da an meine Zahl. Also ist es nicht mehr ganz so peinlich.
Möglicherweise. Nein, das ist ja überhaupt sowieso nicht peinlich. Das Brotregister wird übrigens vom Deutschen Brotinstitut geführt. Ja, das gibt's tatsächlich.
Ja, okay.
Es beschäftigt sich mit allen Fragen rund um das Kulturgut Brot, das Lebensmittel Nummer 1, und es unterhält einen Prüf- und Beratungsdienst für Handwerksbäckereien. Aber zurück zur Historie. Die Backkunst gelangte über die Israeliten, die sich bei den Ägyptern wohl so einiges abschauten, ins antike Griechenland, wo Bäckereien in der Regel in Frauenhand waren. Sie stellten Brot aus gemahlenem Mehl, vermischt mit Wasser und Milch her. Und schließlich gelangte das Backhandwerk dann auch ins Römische Reich. Dort entstanden bereits regelrechte Großbäckereien. Die Römer erfanden steinerne Drehmühlen, um das Getreide zu zermahlen. Außerdem kultivierten sie den lange als Unkraut geltenden Roggen, der in feuchtem Klima nördlich der Alpen besser anbaubar war als Weizen. Im Mittelalter entstanden auch dank der Zunftordnung Bäckereien in ganz Europa. Die Bäcker benutzten große holzbefeuerte Öfen, um Brot, Kuchen und anderes Gebäck herzustellen. Im Rahmen der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert entwickelte sich auch das Bäckereihandwerk zur Industrie. Durch mechanisierte Teigknetmaschinen zum Beispiel und Dampfbacköfen konnten Backwaren schnell in großer Zahl hergestellt werden. Aus dieser Zeit stammen zum Beispiel Biskuitkuchen und Gugelhupf. Nun aber zurück nach Schneverding. Auch vor uns machte die industrielle Revolution in Sachen Backen nicht Halt. Jan, kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus möchte?
Also da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die industrielle Fertigung sich einfach weiterentwickelt hat und es noch viel schneller und einfacher ging, Backwaren in großer Zahl zu fertigen.
Genau, und konkret will ich ja nach Schneverding jetzt mal hinkommen. Das heißt, ich hatte gedacht, dir fällt ein industrieller Betrieb ein.
Oh, eine Backfabrik vielleicht, die heute Haribrot heißt und vielleicht früher noch anders, da bin ich jetzt nicht sicher. Aber genau. Ist sicherlich mal anders.
Das ist ein Stichwort, was richtig ist. Da gehe ich gleich später nochmal drauf ein. Mhm. Anfangen möchte ich aber tatsächlich mit der Gottener Keks- und Waffelfabrik.
Oh ja.
Heute ist das die Heidekeks GmbH. Zur Geschichte gleich noch etwas mehr. Aber zunächst, und das finde ich interessant, in den Ursprüngen geht Gottener nämlich zurück auf den Namen Stöcker. Wie schon eingangs erwähnt, das war der Name Bäckerstöcker, den ich in unserer Plauderfolge nannte und der Anlass für die Anregung zu unserer heutigen Folge war. Bei Walter Peters ist in Schneverding in 5 Jahrzehnten nachzulesen, dass die Annalen der Firma Gottener auf das Jahr 1901 zurückgehen. In diesem Jahr erfolgte die handelsregisterliche Eintragung einer Süßgebäckproduktion für Martin Stöcker. Der Bäcker Martin Stöcker, der in Celle gelernt hatte, trat auf seiner Wanderschaft, die ihn eigentlich nach Hamburg führen sollte, eine Stelle bei der Bäckerei Meinke in der Kirchstraße in Schneverding an. Er machte sich nach Heirat mit einer Schneverdingerin als Bäcker selbstständig und baute in der Bahnhofstraße die Süßgebäckproduktion auf. Im Jahr 1919 starb Martin Stöcker. Die Süßwarenproduktion wurde an Friedrich Mark Senior verkauft, der die norddeutsche Nahrungsmittelfabrik Mark und Horstmann gründete. 1923 wurde in Bahnhofsnähe ein neues Fabrikgebäude bezogen, das noch heute Standort für die Süßgebäckproduktion ist. Die Fabrik verfügte über einen für damalige Zeiten hochmodernen Kettenofen, der Fließfertigung ermöglichte. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise wurde allerdings das Süßgebäckgeschäft so schlecht, dass die Fabrik 1931 schließlich zum Verkauf stand. 1933 kaufte der Hamburger Emil Gott die Fabrik und gründete die norddeutsche Nahrungsmittelfabrik Mark und Horstmann GmbH. Aufgrund einer 1935 von der Nationalsozialistischen Reichsregierung verfügte Rohstoffkontingentierung kam die Produktion zum vollständigen Erliegen, bis 1942 nach der Bombardierung Hamburgs Schneverding als Produktionsstandort auf dem Lande wiederbelebt wurde. Es wurde zu dieser Zeit Buttergebäck hergestellt, das in Dosen luftdicht verlötet als U-Boot-Verpflegung diente. Nach dem Krieg wurde zunächst Zwieback hergestellt, der technisch überholte Kettenofen durch einen Stahlbandofen in Eigenbau ersetzt. 1948 wurde der Firmenname in Gottena geändert. Dann nochmal wieder die Frage an dich, Jan. Kannst du dir vorstellen, was Gottena bedeutet als Name, wie der zu, vielleicht zusammen entstanden ist oder zusammengesetzt wurde?
Da könnte ich mir jetzt zusammenreimen, dass, naja, der eine, der Herr Gott war ja, glaube ich, schon vertreten im ursprünglichen Namen. Dann ist vielleicht noch ein Geschäftspartner hinzugekommen, wo auch noch ein Namensbestandteil eine Rolle spielt?
Also ich hatte tatsächlich, nein, es ist nicht so. Ich hatte tatsächlich für mich über Jahre, seit mir der Name Gottena ja schon durchaus etwas sagt, man wächst ja doch in Schneverding auch irgendwie mit Gottena auf, hatte ich immer gedacht, Gott ist der Name des sozusagen Betreibers oder des Inhabers und Ena sozusagen hintendran ist einfach nur, wir brauchten halt einen Namen, der irgendwie griffig ist so. Es ist aber tatsächlich so, dass das eine Bedeutung hat. Das habe ich auch herausgefunden. Und zwar steht Gottena für Gott Emil Nahrungsmittelwerke.
Na, also oft ist es ja so, dass es irgendwie aus dem Namen zusammengesetzt ist. Dann ist es aber kein zweiter Name, sondern andere Namensbestandteile auch noch. Okay.
So, nun war es also 1964 so, dass ein zweiter Standort in Uelzen eröffnet wurde. Es wurden verschiedenes Gebäck und Waffeln hergestellt. Im Jahr 1988 schließlich wurden die Werke an die Firma Brandt GmbH und Co. KG aus Hagen verkauft, die man hauptsächlich als Zwiebackhersteller kennt. 1995 kam es dann zum erneuten Verkauf an die Balsen GmbH und Co. KG, innerhalb derer Gottena 1998 eigenständige Tochtergesellschaft und 2010 dann zur Biskiva GmbH und Co. KG wurde. Seit 2019 ist der Schneverdinger Standort schließlich in die zur Verdener Hans-Freitag-Gruppe gehörende Heidekeks GmbH übergegangen, die hier heute noch die industrielle Keksproduktion betreibt. Ein weiterer industrieller Backwarenbetrieb in Schneverdingen, und da zäumen wir jetzt das Pferd mal von hinten auf, ist, Jan, du hattest es schon gesagt,
Haribrot.
Genau. Haribrot mit Standort in der Harburger Straße in Schneverding. Die Haribrot GmbH aus Schenefeld, die außer dem Schneverdinger Werk noch zahlreiche weitere Fabriken umfasst. Haribrot hat eine Tradition, die bis ins Jahr 1688 zurückreicht, als der aus Bremerhaven stammende Johann Hinrich Harry in Altona eine kleine Bäckerei gründete. In siebter Generation wurde ab 1890 die Entwicklung zur Großbäckerei durch Franz Andreas Harry vorangetrieben. Inzwischen betreibt Harry 10 Produktionsstätten in Deutschland sowie knapp 40 Vertriebsstellen. Das Unternehmen ist noch immer im Eigentum von Nachfahren des Gründers. Der Standort Schneverding hat allerdings auch vor Harry eine Geschichte. Harry hat den Standort 1995 übernommen, als der Vorgängerbetrieb, die zuletzt in französischem Besitz befindliche Rugenberger Großbäckereien GmbH und Co. KG, für alle ihre Standorte Konkurs angemeldet hatte. Rugenberger war 1980 durch Umbenennung aus der Brokufer Backwaren GmbH und Co. KG entstanden, einer 1973 gegründeten Dachgesellschaft aus mehreren nord- und westdeutschen sowie Berliner Großbetrieben der Brotindustrie, die damals und dadurch neuer Marktführer in der Bundesrepublik Deutschland wurde. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wie schon bei Gortena, Brokufer, was könnte das wohl bedeuten? Hast du da eine Idee, Jan?
Naja, das Fahr steht vielleicht für Fabrik.
Würde ich auch schätzen.
Und der mittlere Teil,
Also ich kann vorweg sagen, ich weiß nicht, was das heißt. Ich habe es nicht rausgefunden, aber ich habe eine Vermutung.
Also ich hätte auf irgendwas mit Brot dann vielleicht, ja, nee, werden wir deine Vermutung los.
Also meine Vermutung ist Brokufer, Brotkuchenfabrik.
Das wäre
meine Vermutung.
Aber treffend.
Vielleicht weiß ja jemand, der uns zuhört, ob wir mit dieser Vermutung richtig liegen und kann uns dazu gerne ein Feedback geben.
Ja, eigentlich ist es ja deine Vermutung und ich muss sagen, die finde ich erstmal sehr gut. Und selbst wenn es das nicht heißt, dann ist es ja trotzdem, ja, absolut. Klingt als wenn es
klingt irgendwie gut, ne? Ja, also einer dieser Großbetriebe, der dann zu der Brokufer gehörte. Und damit kommen wir jetzt zu echten Schneeferdinger Wurzeln, war die Friedomar Bäckerei Friedomark KG. Diese Großbäckerei im Bereich der Brotproduktion bestand bereits in siebter Generation und hatte ihren Standort vor 1959, als die Inbetriebnahme des Werkes in der Harburger Straße erfolgte, in der Schneeferdinger Ortsmitte. Hast du eine Idee, Jan, wo das wohl genau gewesen sein könnte?
Boah.
Ich komme mit fiesen Fragen heute.
Ja,
ne?
find ich wirklich.
Sorry.
Schneeferdinger Ortsmitte. Nee, da muss ich leider passen, Christian.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich erzähle es dir ja auf jeden Fall auch gerne.
Danke.
Und zwar war es auf dem Gelände, auf dem zuletzt eine Filiale der Commerzbank angesiedelt war, bis heute dort eine Physiotherapie-Praxis untergebracht war. Ferdener Straße. Und das Unternehmen geht zurück auf die Bäckerei, die im daneben befindlichen Strohdachhaus ihren Ursprung hat. Dieses alte, sicher eines der ältesten, wenn nicht das älteste erhaltene Gebäude in Schneeferdings Ortsmitte, zählt zu den ersten 10 Feuerstellen Schneeferdings. Die Bäckerei war der älteste Handwerksbetrieb hier. Der alte Hofname Bargfrieden, also so heißt es heute auch noch, das Bargfriedenhus, Der alte Hofname Bargfrieden ist wohl von einer großen Linde hinter dem Haus abgeleitet, die auf einen früher hier befindlichen Tingplatz hindeutet. Tingplatz, da hatte ich schon mal in der Folge über den Ursprung Schneeferdingens berichtet. Das ist so etwas wie eine, also ein Ting ist so etwas wie eine Gerichtsversammlung altgermanischer Stammesgesellschaften. Dem Bäckereibetrieb angegliedert waren ursprünglich außerdem eine Gastwirtschaft und eine Landwirtschaft. Die Bäckerei versorgte zunächst die Schneeferdinger Bevölkerung und die der umliegenden Dörfer mit täglich frisch gebackenem Brot, bis nach einer Modernisierung ab 1937 der Kundenkreis bis nach Hamburg erweitert wurde. Während die Gastwirtschaft 1941 geschlossen werden musste, war die Bäckerei weiter in Betrieb und versorgte auch während des Krieges den Flieger Horst Rhein-Seelen sowie die Krankenhäuser Wintermoor und Rhein-Seelen mit Brot. Der Betrieb wuchs nach dem Krieg stetig weiter. Durch Produktionserweiterung auf Schnittbrot wurden neue Ansprüche der Kunden erfüllt. Mit dem Umzug in die Harburger Straße wurden die frei gewordenen Betriebsräume in der Ferdener Straße durch ein Geschäftshaus ersetzt, in dem noch lange Jahre unter anderem eine Konditorei beherbergt war, betrieben vom Bäckermeister Walter Potthast. Und damit kommen wir nun von der Backwarenindustrie zu einem weiteren Bereich, den Bäckereihandwerksbetrieben in Schneeferdingen. Welche Schneverdinger Bäckereien, noch bestehende oder auch nicht mehr bestehende, fallen dir jetzt so spontan ein, Jan? So ein bisschen wollen wir jetzt mal Plauderfolge machen.
Ja, da bekomme ich noch ein bisschen was hin, immerhin. Schlumboom fällt mir ein. Mhm. Wobei, eventuell aus Neunkirchen oder ist da nur eine...
Ja, berichte ich gleich nochmal
okay, genauer. Aber genau, Schlumboom fällt mir ein, Tampke. Mhm. Dann fällt mir eine Zeit lang, gab es mal Elmas, auch in der Pferdener Straße.
Richtig.
Bäckerei Schmidt natürlich mit mehreren Standorten. Mhm. Bäckerei Hoppe.
Ja.
Und jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen dünn bei mir. Bäckerei Stöcker fällt mir natürlich ein.
Das sind ja schon mal.
Damit, das würde ich erstmal so stehen lassen.
Ja, das sind ja schon mal eine ganze Menge. Es gibt tatsächlich noch mehr, erzähle ich gleich. Aber ich würde es jetzt mal einmal versuchen, ein bisschen aufzubereiten. Das heißt, ich würde jetzt beginnen eigentlich mit den Dreien, die in Schneverdingen auch heute so noch präsent sind. Und das sind Tampke, die du genannt hast, Schlumboom, die du genannt hast und Hoppe. Während Tampke und Schlumboom, wie du aber eben auch schon sagtest, keine ursprünglichen Schneverdinger Bäckereien sind. Tampke hat nämlich seinen Sitz in Visselhövede und Schlumboom in Neunkirchen, ist Hoppe einer der letzten verbliebenen Ur-Schneverdinger Backbetriebe. Eine Tradition, zwar eine unterschiedliche bzw. unterschiedlich lange, haben alle drei. Tampke wurde 1948 begründet, Schlumboom immerhin schon, was habe ich gesagt, 1948 Tampke. Schlumboom immerhin schon 1830 und Hoppe gibt es seit 1910. Außerdem möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass seit 2018 bei uns die Naturmanufaktur Ehrenvoll und außerdem Inhaber der Backhandwerksbetrieb der Naturbäcker vorhanden sind.
Oh ja, stimmt. Ich glaube, wenn man so grob so Richtung Soltau rausfährt aus Heber,
ja.
Das ist mir auch schon mal aufgefallen.
Ja, genau. So, nach dem Krieg hat es in Schneverdingen allerdings schon wesentlich mehr Bäckereien gegeben, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten alle von der Bildfläche verschwunden sind. Ein paar davon sagen mir durchaus auch noch selbst etwas. Den Namen Potthast hatte ich eben schon erwähnt. Das Geschäft war in der Pferdener Straße. Auch Bäcker Winkelmann aus der Rotenburger Straße kenne ich noch. Ebenfalls Kasatkin in der Bergstraße. Und zwar ist das dort, wo heute der Unverpacktladen Tante Minchen zu Hause ist gewesen. Dann gibt es, hatten wir auch schon angesprochen, gab es Bäcker Stöcker aus der Bahnhofstraße. Von den leckeren Quarkbrötchen haben wir ja eben schon kurz gesprochen und auch in unserer Plauderfolge hatte ich davon berichtet. Dann Karl von Elling gab es in der Schulstraße. Und natürlich, das war in meiner Kindheit der Stammbäcker unserer Familie, die Bäckerei Witte in der Pferdener Straße. Es gab noch Elmas, hattest du auch angesprochen, allerdings auch das kein Schneverdinger Betrieb. Der hatte später nämlich das Ladengeschäft von Potthast und auch von Elling, das ist in dem gleichen Ladengeschäft in der Pferdener Straße gewesen, dann genutzt. Und was mir persönlich nichts mehr sagt, beziehungsweise mir selbst auch so nicht präsent ist, Bäckerei Öl und Bäckerei Vorwerk mit Standort dort, wo wir heute den Lidl finden. Schmidt hattest du angesprochen, gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, ist nämlich ein Nachfolger der Bäckerei Witte. So, Jan, fällt dir noch irgendein Name ein, nachdem ich jetzt noch ein paar genannt habe, den ich vielleicht doch noch vergessen haben könnte?
Nee, mir fällt vor allem auf, dass meine Aufzählung ja doch, also da fehlte ja doch noch einiges.
Ja, aber man muss auch sozusagen zu deiner Entlastung dann sagen, dass dass das alles Bäckereien sind, die es vielleicht auch schon lange nicht mehr gibt und deshalb aufgrund deines Alters das auch nicht unbedingt parat haben müsstest.
Genau, also ich glaube, für die, die ich so mitbekommen habe, hatte ich noch einige parat, aber da gab es ja auch noch einiges. Und ansonsten, aber mehr würden mir jetzt dann auch nicht nach längerem Nachdenken jetzt auch nicht mehr einfallen.
Und wo ich jetzt diese Namen auch der schon länger nicht mehr existierenden Bäckereien dir genannt habe, ist dir da noch irgendwie ein Licht aufgegangen oder sagte dir davon gar nichts?
Witte sagt mir was, ja. Bei den anderen weniger.
Ich habe mal mich gefragt, warum Gibt es denn diese teilweise jetzt auch oder einige von denen ja nicht mehr oder viele von denen ja nicht mehr? Ich habe da nicht so wirklich Genaueres zu herausgefunden. Es ist wohl so, dass die zu einem überwiegenden Teil nicht mehr weitergeführt wurden, weil es keine Nachfolger aus der Familie heraus gab. Und jetzt würde ich gerne ein erstes Mal hören, meinen Interviewgesprächspartner Matthias Witte, der nämlich meine Annahme dazu grundsätzlich bestätigt hat.
Also ich sage jetzt mal Stöcker, Hoppe und Witte waren, glaube ich, sagen wir mal, so groß, dass sie irgendwie eine eigene Liga hatten, also relativ flexibel waren. Aber Kasakin war ein kleiner Betrieb, wo auch der Sohn, der ist etwas älter als ich, der Sohn das nicht gemacht hat, er ist, glaube ich, Lehrer geworden und so weiter, wusste dann an der Nachfolge, das war auch ein kleiner Betrieb, ich glaube, ein Azubi und so weiter. Winkelmann, genau das Gleiche. One-Man-Show mit einem Azubi. Der Sohn machte es nicht, die Tochter auch nicht. Auch erledigt. War ja sehr tragisch der tödliche Verkehrsunfall von Potthast. Ja, der verunglückte tödlich. Da war mein Vater sehr geknickt. Und da blieb die Frau auch allein zurück. Die hat dann auch an Schmidt übergeben. Das waren so die Kleinen, die einfach aufgrund ihrer personellen Ausstattung dann gar nicht mehr mitkamen. Die kriegten die Umsätze gar nicht hin. Neuer Ofen für dieses Wahnsinnsgeld gar nicht denkbar. Und da fehlte es schlechtweg daran, da weiter in zu investieren, die dann einfach aufgegeben haben, so die Kleineren. Ne? Und V-Course und so weiter, und dann hatten wir ja noch einen größeren dabei, Vorwerk, der Öl, der das übernahm von Vorwerk. Das war ein großer Betrieb. Der hat sich, glaube ich, irgendwie verkalkuliert und ist dann irgendwann in die Insolvenz geschlittert. Also mein Vater hat immer gesagt, so ein Bäcker geht so schnell nicht pleite, der hat jeden Tag neues Geld in der Kasse. Da ist auch was dran, aber der war dann in so einer Dimension unterwegs, weil er ganz schnell ganz groß werden wollte. Die Infrastruktur musste ja dann plötzlich aufgebaut werden. Es ist ja ein Unterschied, ob man so wie wir ein Ladengeschäft hat, das bezahlt ist, in so einem Uralthaus da und dann mit dem VW-Bus da über die Dörfer guckt. Oder ob ich anfange, Filialen aufzubauen. Wenn ich Filialen aufbaue, habe ich Personal, was ich nicht im Blick habe. Ich muss das beliefern. Die müssen genauso um 7 die Brötchen im Laden haben. Ich brauche Fahrzeuge und. Und daran hat sich auch der Nachfolger meines Vaters dann verhoben. Weil diese Infrastruktur und so weiter, wie die dazugehört, da musst du schon richtig Ahnung von haben. Ne? Das sieht man ja auch bei den heutigen Verhältnissen mit Tamke und mit Schlumbum und so weiter, die 15 und noch mehr Filialen haben. Die haben auch entsprechenden Fuhrpark und das konnte keiner mehr stemmen.
Also dieser grundsätzlichen Annahme, dass es eher sozusagen eine mangelnde Nachfolge die Problematik war, dieser Annahme stimmt auch mein anderer Gesprächspartner heute, nämlich Matthias Hoppe, zu.
Ich glaube tatsächlich auch, wenn man das richtig einschätzt, ist der Hauptgrund, dass die Bäckereien weniger werden. Nicht unbedingt die finanzielle Situation im Ersten, sondern dass kein Nachfolger da ist.
Interessant fand ich übrigens, dass ich nicht herausfinden konnte, dass es in Schneverdingen einen Bäckereibetrieb oder irgendwie einen Backshop hinter der Bahn, wie manche den Teil Schneverdings östlich der Bahnlinie noch nennen, gab. Also nein, gibt, muss man eigentlich sagen, dass es das heute nicht mehr gibt. Denn es gab tatsächlich eine Bäckereifiliale hinter der Bahn, nämlich Bäcker Stöcker betrieb in der Heberer Straße etwa auf Höhe der Speckmannstraße eine Filiale. So, an dieser Stelle möchte ich nun einen kurzen Cut machen, denn jetzt gibt es unseren
Veranstaltungstipp.
Im Kulturverein startet in diesem Jahr ein neues Format. Von Freitag, dem 27. September bis Sonntag, 29. September findet der erste Schneverdinger Lautenherbst statt. In diesem Rahmen gibt es eine Reihe von Konzerten, instrumentiert durch verschiedene Lauten. So wird unter dem Titel Merry Melancholy zum Beispiel Lautenmusik aus dem elisabethanischen Zeitalter zu Gehör gebracht. Auch gibt es Bach und die Laute. Im Rahmen eines Kinder- und Familienkonzertes wird das Eselein nach den Gebrüdern Grimm durch die Theaterschmiede aufgeführt, begleitet von Musik. Ein weiteres Konzert widmet sich barocken Liedern, besinnlich, heiter, frivol. Zum Abschluss gibt es außerdem einen musikalischen Gottesdienst in der Peter- und Paul-Kirche sowie ein Konzert unter dem Titel Das virtuose Treffen zweier Königinnen, Theorbe und Viola da Gamba in der Schafstallkirche. Eine lohnenswerte neue Erfahrung in Schneverding. Das war er schon wieder, unser
Veranstaltungstipp.
Zurück zu unseren Bäckereien. Zwei möchte ich hier nun kurz etwas näher vorstellen. Die Bäckerei und Konditorei Witte, die es nicht mehr gibt. Aus der Gründerfamilie stammt unser Gesprächspartner Matthias Witte. Und die Stadtbäckerei Hoppe, deren Inhaber Matthias Hoppe ebenfalls Gesprächspartner in unserer heutigen Folge ist. Zunächst Bäcker Witte. Der Großvater von Matthias Witte, Friedrich Witte, gründete am 1. Mai 1926 im elterlichen Haus in der Pferdener Straße 20 zusammen mit seiner Frau Mimi den Bäckereibetrieb, zu dem von Beginn an ein Ladengeschäft gehörte. Die Landbevölkerung im Umkreis von bis zu 20 Kilometern wurde außerdem mittels Fahrradbelieferung von den Produkten der Bäckerei mit den Produkten der Bäckerei versorgt. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs musste die Bäckerei vorübergehend schließen, da Friedrich Witte und sein Sohn Frido in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Nach dem Krieg konnten Vater und Sohn jedoch zusammen mit einem Gesellen neu starten, nachdem sie unversehrt zurückgekehrt waren. In dieser Zeit war Schneverding geprägt von starkem Flüchtlingszustrom und die Menschen hatten Hunger, sodass gerade Bäckereien als Grundversorger eine wichtige Aufgabe zukam. Matthias Witte erinnert sich.
Ja, also für Schneverding, über den Ort reden wir ja nun hauptsächlich, war die Versorgungssituation nach dem Zweiten Weltkrieg eminent wichtig, weil wir ja im Camp, heutigen Camp Rhein-Seelen, ich meine so an die 5000 Flüchtlinge hatten, die einfach schlicht die Einwohnerzahl des Ortes mal eben verdoppelten. Und da bestand für alle Bäcker schon absolut die Verpflichtung, die städtische Bevölkerung, den Ort Schneverding und Umfeld erstmal zu versorgen und den Menschen einfach mal wieder was Vernünftiges zu essen auf den Tisch zu bringen. Das war ja alles mit Marken rationiert und wer diese Zeit miterlebt hat, der weiß ja auch viele Geschichten daraus zu berichten. Der ganze ländliche Bereich wurde sicher gar nicht so stark betroffen wie die Großstädte, wo das viel schlimmer wahrscheinlich war. Hier war ja immer irgendwo noch ein Schwein, was noch geschlachtet werden konnte oder irgendwo ein Sack Mehl, der noch verarbeitet werden konnte. Aber die Menschen kamen ja wirklich erstmal überhaupt wieder in den Genuss, Getreide und andere bessere, wirklich edlere Getreidesorten zu bekommen. Und da waren die Bäcker in Schneverding, die waren sehr wichtig. Ich weiß, dass mein Vater sagte, das war zum Beispiel ein Grund, warum er auch aus der Kriegsgefangenschaft vorzeitig entlassen wurde, weil die englischen Soldaten zumindest der Meinung waren, alle, die mit der Landwirtschaft zu tun haben und für die Versorgung der Bevölkerung zuständig, die entlassen wir schnell aus der Kriegsgefangenschaft, damit natürlich auch die Engländer, die konnten ja nicht Deutschland versorgen. Also, ich weiß auch nicht, ob sie Lust dazu gehabt hätten, aber sie konnten es gar nicht, wenn sie es gewollt hätten. Und deshalb war mein Vater eben und auch mein Großvater waren eigentlich dann sehr schnell wieder zurück aus dem Krieg und haben sofort die Bäckerei, die übrigens nicht stillstand, sondern die von einem Altgesellen, der behindert war und meiner Großmutter weitergeführt wurde, so gut wie es irgendwie ging. Der wurde dann, der Betrieb wurde aber sofort wieder aufgenommen. Und die Zuteilung waren dann auch da. Das war ja alles klar. Das musste gegen Marken dann wieder weiterverkauft werden. Aber die, ich kann mich nicht erinnern, dass da in der Familie gesagt wurde, dass da Chaos ausbrach oder so, sondern das ging, glaube ich, ziemlich geregelt und ziemlich schnell wieder seinen Weg. Und da war das enorm wichtig, dass diese Bäckereien, und wir hatten ja einige davon hier noch in Schneverding, dass sie sofort wieder die Arbeit aufnehmen konnten und die Bevölkerung versorgten. Und zwar die alte Schneverdinger Bevölkerung im Kern des Dorfes oder der Gemeinde und dann diese vielen tausend Menschen, die hier als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Die mussten versorgt werden. Und da wurde rausgefahren zum Camp Rheinseelen mit Fahrrädern, mit so alten umgebauten Lieferwagen. Und dann wurde da hingeliefert, was ging. Die Engländer konnten das nicht, die Bevölkerung allein nicht versorgen.
Frido Witte, Matthias Vater, erwirbt 1954 den Meistertitel im Bäckereihandwerk und übernimmt 1956 mit seiner Frau Ilse den Betrieb. Das Gründerpaar arbeitet weiter mit. Die Mannschaft wird komplettiert durch zwei Gesellen, einen Azubi und eine Haushaltshilfe. Ein typischer Arbeitstag in der Bäckerei Witte begann morgens um 13:30 in der Backstube. Bis etwa 10 Uhr morgens wurde gebacken. Matthias Witte beschreibt den Familienalltag im Rahmen eines Arbeitstages weiter so.
Und so ab 8, der Laden war ja dann voll, der Wagen kursierte durch die Dörfer und dann wurde für den nächsten Tag vorgearbeitet. Also beispielsweise Sandtorten oder Dinge, die abkühlen mussten und oder Hartgebäck und solche Dinge, auch Cremestücke und so weiter. Das wurde dann alles in Ruhe gemacht, das musste ja nicht mehr für den gleichen Tag sein. Dann verging, dann zog sich mein Vater so gegen 10:30 aus der Backstube raus und hatte dann Vertreterbesuche. Die kamen ja dann früher noch, diese Handelsvertreter, die ihm Mehl verkauften, Öl verkauften, Backzutaten, Waren und allem sowas. Die kamen dann immer dann, weil er ja nachmittags auch dann ins Bett ging. Aber das war für das späten Vormittag. Meine Mutter war gleichzeitig immer um 6 Uhr hoch und stand im Laden. Die stand im Laden, die stand in der Küche, die machte den Haushalt, die hatte 3 Kinder und zur Unterstützung eine Haushaltshilfe. Und den Großvater noch im Haus. Der hatte alten Teil, der brachte sich aber komplett ein. Also der war keine Last, im Gegenteil, der war aktiver Part. Und so, wir waren also mit 3 Generationen. Die ganz junge Generation, meine beiden Schwestern und ich, wir waren zu dritt. Opa war noch da, meine Mutter, mein Vater, Azubis, Haushaltshilfe. Das Haus war riesig und die Zimmer waren alle da. Und das Geschäft war ja mittendrin. Und mein Vater hat dann, wenn er den späten Vormittag mit so organisatorischen Backzettel für den nächsten Tag ausrechnen und so verbracht hatte, dann war es um 12, Punkt 12 wurde gegessen und Punkt 12:30 lag er im Bett. 15 Uhr kam der wieder hoch und dann fing er an, Kasse zu machen. Die Abrechnung alle zu machen, aus der Tour heraus, was da alles war, die Ladenkasse, Zwischenabrechnung zu machen, Bestellungen zu kontrollieren. Die hatten im Laden wurde ja dann aufgenommen, was für den übernächsten Tag alles bestellt war. Das guckte er sich alles an, ob sie das überhaupt backen konnten und hier und da nochmal einzugreifen. Und dann war der nie vor 17 Uhr, war dessen Tag nie zu Ende. Also der hatte dann 2,5 Stunden geschlafen. Aber dann seit 13:30 hatte der 10,5 und dann nochmal 12,5 Stunden hatte der. Und das in den 60er Jahren und auch noch in den 70er Jahren 6 Tage die Woche.
Für die Belieferung der Kunden, die nicht ins Ladengeschäft kamen oder kommen konnten, wurde bald statt Fahrrad ein umgebautes Wehrmachtsfahrzeug verwendet. Später wurden dazu moderne VW-Bullis eingesetzt, wie auch gerade schon im O-Ton angeklungen ist. Ab 1957 beginnt die Modernisierung des Betriebes. Das Sortiment wurde kontinuierlich erweitert. Die Nachfrage steigt stetig. In der Spitze beschäftigt der Betrieb 8 Mitarbeiter. Die 3 Kinder von Frido und Ilse Witte, geboren 1957, 61 und 67, werden später in die Bäckerei einbezogen, treten jedoch schließlich beruflich nicht in die Fußstapfen der Eltern. Bis zum Verkauf des Betriebes samt Immobilie an das Ehepaar Schmidt im Jahr 1985 wurden in 30 Jahren insgesamt 50 Azubis zu Bäckergesellen ausgebildet. Ab 1985 investieren die neuen Eigentümer Schmidt kräftig und bauen ein Filialnetz in Schneverdingen und Heber auf. Der Erfolg blieb ihnen schließlich leider versagt. Im Jahr 1998 musste die Bäckerei aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Die Stadtbäckerei Hoppe geht zurück auf das Jahr 1910. Der aus Hannover stammende Hermann Hoppe Senior ließ sich in Schneverdingen mit seiner Bäckerei nieder. Das zunächst kleinere Gebäude in der Rotenburger Straße, wo auch heute die Bäckerei Hoppe noch beheimatet ist, wurde 1933 umgebaut und erweitert. Sohn Hermann Hoppe Junior begann zusammen mit seiner Frau Annemarie nach dem Krieg mit dem Aufbau der Belieferungsfahrten über Land, von denen wir auch gerade schon bei der Bäckerei Witte gehört haben. Aus Erzählungen seiner Großeltern weiß auch Matthias Hoppe:
Es war halt früher einfach, Bäcker waren halt wichtig, damit die Leute was zu essen hatten. Ne? Ich kann noch an meinen Opa erinnern, der war die zweite Generation bei uns, der ist 1982 gestorben und der hat mir damals als Kind erzählt, er musste damals nicht in den Krieg, weil er backen musste.
Hermann und Annemarie Hoppe eröffneten auch das heute noch zum Betrieb gehörende Café. Ende der 1970er Jahre übernahm der Sohn von Hermann Hoppe Junior, Jürgen Hoppe, den Betrieb und leitete erneut Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen ein, die auch zum heute noch bestehenden Produktionsausbau führten. Im Jahr 1991 stirbt Jürgen Hoppe, seine Frau Helga und Sohn Matthias, inzwischen in vierter Generation, führen den Betrieb aber weiter. Es folgten weitere Modernisierungsmaßnahmen in Verkaufsraum und Produktion. Zwischenzeitlich gehört auch ein Backshop im Lidl-Markt von 2007 bis 2013 dazu. Überlegungen über eine Filialeröffnung in Soltau wurden aber verworfen, weil Matthias Hoppe einschätzte, dass Nachteile die Vorteile überwiegen würden, beispielsweise Touren- oder Retourenplanungen zu aufwendig seien. Wichtiger war und ist ihm:
Also auf jeden Fall die Regionalität, dass wir in Schneverdingen vor Ort sind, dass wir persönlichen Kontakt zu den Kunden haben, dass wir auf die Kunden eingehen können, Wünsche erfüllen, in Anführungsstrichen, solche Sachen halt. Ne? Das persönliche Miteinander halt, ne? So wie es auch ja, in so einem Ort wie Schneverdingen vielleicht ganz schön ist.
Seit dem letzten Jahr gibt es neben dem Hauptgeschäft in der Rotenburger Straße die Filiale am Kirchhof, bestehend aus Ladengeschäft und Café. Die fünfte Generation steht übrigens schon in den Startlöchern. Der Nachwuchs von Matthias Hoppe ist bereits mit in den Betrieb eingebunden, wie er nicht ganz ohne Stolz berichtet.
Meine Tochter hat letztes Jahr ausgelernt, hat in Soltau gelernt, in der Mediclin und im Büro und ist jetzt seit einem Jahr bei mir. Soll sich eigentlich hauptsächlich um die Verwaltung kümmern. Meine Jungs lernen beide bei mir, sind in der Ausbildung. Und da sieht das auch ziemlich gut aus. Ne? Also es wird schon bei dem einen über Meisterschule gesprochen und gucken wir mal. Also ich bin guter Hoffnung, dass das so weiterläuft. Das wäre natürlich richtig gut.
Schauen wir uns einmal an, wie sich die Bäckereibetriebe in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt haben. Das anfängliche Sortiment war weitaus überschaubarer. Hauptsächlich ging es um die Versorgung mit Brot.
Ja, das Brot wurde, also auch von den Portionen her, also das waren 1500 und 3 Kilo schwere Brote. Gerade die großen Brote, 3 Kilo, das ist schon ein ganz schönes Paket Brot. Das war aber eine handelsübliche Größenordnung. Heute überhaupt nicht mehr vorstellbar, wo man sich das in Scheiben kauft. Und also neben dem Brot war zunächst wirklich nur Brot, Zwieback und solche Dinge gefragt.
Es kamen Brötchen hinzu, aber deren Auswahl war lange Zeit auch zunächst klein. Es gab genau zwei Brötchensorten, normale und mit Mu. Brötchen wurden mit zunehmender Zuteilung von Weizenmehl aber bald wieder möglich. Bis in die 60er Jahre war das Sortiment geprägt durch
Brot, Brötchen, Butterkuchen.
In den 60er Jahren, wohl auch infolge der Wirtschaftswunderzeit, stieg der Bedarf an über die reine Grundversorgung mit Brot hinausgehenden Produkten deutlich an. Die Menschen wollten Torten, wie Matthias Witte weiß.
Aber in den 60er Jahren, da gab es schon so eine erste Wohlstandsblase und die wurde so abgelassen, das äußerte sich eben halt dann auch im Kauf höherwertiger Backwaren. Also dann kamen wieder Sahnestücke, Buttercreme, Geschichten ins Spiel, da weiß ich, das wieder Unmengen. Aber die 60er Jahre waren noch Butterkuchenjahre, wo Unmengen davon vertippt wurden, ne, in allen Variationen. Das würde sich heute auch nicht mehr vorstellen, kann. Das ist überhaupt definitiv gar nicht mehr so, aber war so. Es war Buttercreme, Sahne, Butterkuchen, also die Leute waren heiß danach.
Hier zeigte sich der Nachholbedarf aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren. Übertrieben beschreibt Matthias Witte das fast als eine Art Fresswelle. So waren die Bäcker also auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Wandlung. Im Bereich der Brotsorten wandelte sich das Angebot ebenfalls seit dem Krieg bis in die 60er, 70er Jahre.
Nein, die Auswahl war wirklich kleiner, aber das beschränkte sich nicht nur auf das normale Roggenmischbrot, also dieses so im Volksmund Feinbrot genannt, sondern es gab schon immer gleich auch das Schwarzbrot. Da war ja dann auch Sirup und solche Dinge, die es dann ja auch schnell wieder gab. Das waren ja so einfache landwirtschaftliche Produkte, die gab es sehr schnell wieder. Und im Schwarzbrot braucht man Sirup. Das war schnell verfügbar, sodass es dann zum Beispiel das feine Brot gab, das schwarze Brot gab in verschiedenen Größen und dann auch so eine Art Mischbrot, also das so in der Mitte war, was so halb angemischt war mit normalem Getreide. Und da muss man sagen, da kamen dann aber so mit drei Brotsorten, dann kam dazu das Weißbrot, der Klassiker dann wieder. Und was dann plötzlich auch wieder gefragt wurde, war der sogenannte Klöben, also so ein Zopf süß mit Rosinen und süßem Teig. Das war ja dann auch eine reine Wohltat, sowas mal wieder auf den Tisch zu kriegen. Da gab es auch eine starke Nachfrage nach. Also auch gerade die älteren Leute, die Probleme mit Brotkanten und so weiter hatten, die haben natürlich auch auf solche Sachen zurückgegriffen. So weiches, süßes Brot. Das kam so alles nach und nach. Also es entwickelte sich aber ganz normal vom Morgenbrot über das Schwarzbrot und dann Käse. Und dann hat, sagen wir mal, in den 60er Jahren, dann, als es so einen gewissen Stand hatte, reden wir vielleicht so von 6 bis 7 Brotsorten.
Jan, mal wieder eine kleine Frage an dich. Was schätzt du wohl, wie viele Brotsorten hält ein Bäcker in Schneverdingen heute vor?
Da würde ich jetzt mal so 5 bis 8 sagen.
Genau, sagt uns, wie es heute hier in Schneverdingen um das Angebot steht, Bäckermeister Matthias Hoppe selbst.
Wir haben circa 15, 16, 17 Brotsorten, die wir aber nicht alle täglich backen, sondern so ein bisschen im Wechsel das machen, weil man auch immer eine gewisse Menge backen sollte, ne, um rationell zu arbeiten.
Und das Kuchenangebot, wie wandelte sich das konkret? Zunächst Matthias Witte über die 60er und 70er Jahre.
Also im Nachhinein kann man das immer gut erkennen. Die Leute wurden eigentlich immer so ein bisschen feiner in ihrer Auswahl. Also zunächst reichte der Butterkuchen. So, dann wurde auch stärker Bienenstich nachgefragt. Das war ja dann schon mit einer Cremefüllung. Der Butterkuchen ist ja relativ einfach herzustellen, Teig und Butter und so weiter. Aber dann eben die raffinierteren Sachen, gedeckte Apfelkuchen mit Guss, mit Zucker, wahlweise Bienenstich dazu. Aber ich sag mal, so eine Welle vom Butterkuchen hin gab es dann also wirklich sehr stark zu allem, was mit Sahne und Buttercreme fabriziert wurde. Also diese klassischen Torten, die man so kennt, die damals so, da waren so eine Erdbeertorte oder so eine Nusstorte, das waren schon dann, oder Schwarzwälder Kirsch wurde ganz stark zu jeder Konfirmation, zu Geburtstagen und so weiter. Und dann waren das auch so kleine Sachen mit Buttercreme, so diese berühmten, vielleicht kennen das Leute noch, Schiffchen hieß das, ja, so ein Mürbeteig, Form eines kleinen Schiffes, gefüllt mit Buttercreme, darüber Schokolade überzogen. Also schon etwas alles die aufwendigere Art des Genießens. und Schokoröllchen und so weiter. Also, aber ich sag mal so, diese Sahneartikel, das erinnere ich natürlich auch irre, weil das sehr schwer war, die in der Kühlkette zu halten. Also im Ladengeschäft schon noch, aber wir fuhren ja auch mit Lieferwagen außerhalb von Schneverding auf die Dörfer und dann an einem Tag mit 28 Grad im Schatten war die Sahne nach 3 Stunden flüssig. Und das muss man aber mal sagen. Also der Hype war dann da und es wurden deutlich mehr Torten und Cremeartikel bestellt und gekauft, die dann auch deutlich teurer waren. Also ich fand das damals immer verhältnismäßig sehr teuer. Also ich sag mal, ein Stück Butterkuchen, an dem sich 6 Leute satt essen konnten, das konnte man vielleicht für 2 Mark kriegen. Aber 6 Sahneartikel, das war fast das Doppelte.
Wie sieht es nun heute mit dem Angebot süßer Versuchungen aus? Das ergänzt Matthias Hoppe.
Ja, man macht natürlich auch viel nach Saison, ne? Damit man auch so ein bisschen im Wechsel immer ist im Jahr und nicht immer nur das gleiche Produkt anbietet, so wie im Sommer meinetwegen Erdbeerkuchen. Jetzt waren wir gerade mit Blaubeerkuchen und Pflaumenkuchen dabei. Jetzt geht es langsam in den Herbst, denn fängt man wieder an, die Berliner zu backen, ne, die seit März, April in der Sommerpause sind. Ne, und so variiert das immer. Und bei den Torten ist es auch so. Im Sommer hat man mehr fruchtige Geschichten und im Winter halt mehr so vielleicht Schoko oder Nuss in die Richtung Schwarzwälder Kirsch. Und so stellt man sich immer so ein bisschen drauf ein. Was natürlich zwischendurch auch immer ist, sind so die Feierlichkeiten. Wenn man mal Geburtstage hat oder sowas, dann machen wir natürlich auch dann mehr oder weniger so ein bisschen schöne Geschichten und Torten, und das kommt dann immer noch mit dazu, ne?
Die prozentualen Verkaufsanteile in der damaligen Zeit schätzt Matthias Witte übrigens so ein.
Nee, ich würde sagen, 70 war schon Brot, Brötchen, der Bereich Grundnahrungsmittel, und dann 30 Luxusnahrungsmittel. Also das würde ich so sagen. Also das Stück Kuchen gehörte da in der Zeit eigentlich wirklich noch zur Sonntags- und Geburtstag, Konfirmation und.
Das hat sich bis heute übrigens tatsächlich einigermaßen stabil gehalten. Matthias Hoppe schätzt heute den Anteil von Brot und Brötchen am Umsatz auf etwa 2/3, während Kuchen und Torten etwa 1/3 ausmachen. Eine extrem hohe Kuchennachfrage gab es allerdings früher besonders zu Weihnachten, weiß Matthias Witte zu berichten.
Also das Highlight, das erinnere ich noch, da kann ich auch noch Zahlen aus dem Gedächtnis sagen. Weihnachten war, ich nehme jetzt mal das Jahr 1966, 67, war ich so 10 Jahre alt, kann mich erinnern, weil ich selber da mitmachen musste. Und da haben wir mit 10 Leuten im Backhaus. Also das war nicht die Stammmannschaft war kleiner, aber da waren noch 4 Hilfskräfte dabei. Meine Mutter, meine Tante, alle, die ein Stück Butter und ein Messer in der Hand halten konnten. Da haben wir 180 Butterkuchen gebacken auf diesen großen Blechen, 80 Zentimeter mal 60. Also das war der absolute Wahnsinn. Da haben wir nachts um 12 angefangen und waren dann mit den letzten Bons um 8 fertig, so 8 Stunden mit 10 Leuten, 180 Butterkuchen, die alle ja irgendwo zugeordnet werden mussten. Der eine wollte mit Guss, der eine mit Zucker, dann halb und halb und was weiß ich nicht alles. Also da war mein Vater auch wirklich Orga-Chef, um das passend hinzukriegen. Und das waren so die Highlights. Und
welche Besonderheiten machten die Zeit, an die Matthias Witte sich aus seiner Jugend erinnern konnte, aus? Da gab es zum Beispiel in der Zeit von 1962 bis 1970 sogenannte Hausbäcker.
Ja, das sind ganz beliebte Freunde gewesen. Es war ja auch früher so, dass die Menschen selber Gärten hatten und in ihren Gärten immer die wunderschönsten Apfelbäume, Zwetschgenbäume vor allen Dingen stehen hatten. Und dann sollte der große Zwetschgenkuchen gebacken werden. So, die Hausfrau bekam ja jetzt auf ihrem kleinen Blech, das sie in ihren Herd schieben konnte, ja nur einen überschaubar großen Kuchen und hatte dann die Idee, ich pflück jetzt mal die ganzen Pflaumen ab, entkerne die zu Hause alle und gehe dann mit einem Korb voll entkernter Pflaumen und gewaschen, gehe ich zu Bäckerei Witte und da bin ich ja Kunde und dann macht mir Frido Witte die Pflaumen auf den Boden, auf den Teich, zieht den Teich auf dem Blech und macht die ganzen Pflaumen lege ich dann auch selber rauf, damit er da keine Arbeit von hat. Und das Wichtige ist ja, der Ofen beim Bäcker, der ist ja 5x10x so groß wie der Ofen zu Hause. Und da lege ich dann mein Blech mit dem Pflaumenkuchen rein. Und dann wird das ein wunderbar abgebackener Pflaumenkuchen. Und dann kriegt der Bäcker den kleinen Backlohn. Wir reden dann so von vielleicht 10% von dem, was so ein Kuchen normalerweise kostet. Ich habe meine eigenen Pflaumen verarbeitet. Ich habe für wenig Geld einen wunderbar gebackenen, bei richtiger Temperatur gebackenen Kuchen zu Hause. Und ich habe vor allen Dingen die Menge, die dann auch für 3 Tage reicht für die ganze Familie. Und mein Vater hat das als Service-Dienstleistung auch gemacht. Aber dann passiert es natürlich regelmäßig, dass diese Pflaumen so richtig saftig waren. Und wenn dann so ein Blech in dem Ofen, in dem großen Bäckerofen war, dann trat der Pflaumensaft so über die Kante und verschmorte auf der heißen Backfläche. Und wenn mein Vater das Blech raus hatte und dann nach Schwarzbrot backen wollte, dann hatte er erstmal eine komplette Ofenreinigung zu machen, die ihm niemand bezahlte. Und was noch schlimmer war, der Ofen war ja so vom Timing her in verschiedenen Hitzegraden eingeteilt. In dem Moment, wo er den reinigen musste, fiel die Temperatur in dem Ofen ab. Das war so ein 4-stöckiger, dann fiel auf einer Etage komplett die Temperatur ab, weil er da erst alles auskratzen musste. Und dann reichte das nicht mehr für die Brötchen oder für das, was er nachschieben wollte. Und dann hat er geflucht wie ein Rohrspatz auf diese Hausbäcker und hat... Also ich sehe ihn da immer noch stehen, wie er dann da über diesen Pflaumensaft fluchte. Also das haben die Leute dann ja nicht mehr gesehen, die waren schon zu Hause. Aber Hausbäcker waren also einerseits beliebt, das war alles nett, die gehörten da als Kunden auch dazu, aber andererseits haben die viel Arbeit gemacht und das nicht ein Pfennig dran verdient.
Auch die anderen Bäckereien bedienten übrigens diese Nachfrage. Das war damals also ganz und gar nicht unüblich und, wie ich finde, eine schöne Anekdote aus der damaligen Zeit des Bäckeralltags. Welche Bedeutung hat nun heute ein Bäckereihandwerksbetrieb in Schneverdingen? Dazu hören wir Matthias Hoppe.
Ja, das ist wieder natürlich im einen diese Grundversorgung, wobei wir dann natürlich alleine nicht verantwortlich für sind, weil mittlerweile gibt es ja auch ganz viel Bäckereien in den Märkten, Brotregale in den Märkten, Aufbackstationen in den Märkten, was aber alles von extern kommt. Und wir backen halt in Schneverding, sind dadurch regional, haben kurze Wege, sind direkt am Kunden dran und das ist halt unser Vorteil.
Aber beide unserer Gesprächspartner sind sich einig, zunehmend geht es heute auch um Genussbefriedigung, natürlich durch leckere, süße Versuchungen, aber auch durch besondere Serviceangebote. Matthias Witte habe ich außerdem gefragt, ob schon zu seiner Zeit, also vor allem in den 60er, 70er Jahren, eigentlich nur der typische Endverbraucher Kunde einer Bäckerei war oder ob es auch schon Gewerbekunden gab, die Bäckereiprodukte gegebenenfalls veredelten und weiterverkauften.
Ja, die gab es in der Tat. Also und gar nicht so wenige. Ich versuche mich mal an die zu erinnern. Das sind ja alles so Schneverdinger gewesen. Also einmal fällt mir jetzt spontan Edeka Ahrens ein. Die Vorbesitzerin vor Markus Elsbeth Ahrens hatte in Insel, kommt ja aus Insel und hatte in Insel, wir würden heute sagen, Klein-Tante-Emma-Laden, hat da auch schon so Lebensmittel und so weiter verkauft. Das war zum Beispiel ein gewerblicher Abnehmer, der eine gewisse Anzahl von Brötchen bekam. Dann Bartels Milch hier in der Bahnhofstraße. Da fuhr ja auch der Heini Bartels mit seiner Frau jeden Morgen um 5 oder um 6. Die kann ich mich auch um 6 Uhr morgens im Backhaus erinnern. Ich erinnere mich auch noch an Ernst Ehrhorn von Schlachter Dening. Der kam. Ich erinnere mich an Fritz Hage als Schlachter, der irgendwo Brötchen, also Würstchen im Brötchen verkaufte. Und dann gab es auch mal eine Anfrage von einem wirklich großen Weiterverkäufer, einem, ich will mal so weit sagen, Discounter, der ungefähr die Menge an Brötchen anfragte, die wir insgesamt überhaupt nur produzierten. Also das hätte alles verdoppelt. Also wir waren damals in der Lage, an einem Samstag noch in absoluter Handarbeit jedes Brötchen mit der Hand angefasst, gedreht, geschnitten, gegärt und so weiter, 5000 Stück herzustellen. Damals unheimlich stolz, solche Zahlen zu haben, aber 5000 Brötchen. Und da war eben die Frage, ob wir weitere 5000 an einen Discounter liefern könnten. Und das ist ja dann auch, wenn man so einen Betrieb im Aufbau hat, ist das ja, es fühlt man sich erstmal geehrt. Aber das hätte zu dem Zeitpunkt dann eben den Bau einer Brötchenstraße bedeutet. Die gab es damals schon, wir reden so von den 70er Jahren jetzt, da gab es schon sowas wie Brötchenstraßen und mein Vater hatte ein paar Nächte darüber gesagt, aber aus der Brötchenstraße kommen andere Brötchen raus als die, die wir mit der Hand machen. Und dann war es ja auch so, die Discounter und viele andere gewerbliche Weiterverkäufer, die haben dann sozusagen eine Rücknahmepflicht auch vereinbart und gesagt, also was wir bis 18 Uhr nicht im Laden verkauft haben, das kannst du als Bäcker dann wieder zurücknehmen. Und mein Vater hat gesagt, und wem soll ich es dann verkaufen? Also gerade ein Brötchen, das eine Tagesware ist, du kannst ja nicht am nächsten Tag nochmal, es gibt nur noch Paniermehl. Ne? So, und dann vorher natürlich, wie jeder Gewerbliche, der Preis musste ja für den Endverbraucher der gleiche sein. Man konnte die Witte-Brötchen ja nicht für 12 Pfennig im Laden bei Witte kaufen. Und dann kosteten sie bei Frau Nagel in Insel 9 Pfennig. Das ging ja nicht, ne? Also wurde immer ein Rabatt noch drauf gegeben. Und das ist eigentlich, wenn der Betrieb auch durch das normale Geschäft voll ausgelastet ist, ist das eigentlich. Aber das ging auch viel, wir brauchten eben von Bartels auch die Milch, wir brauchten Quark, das waren so Kompensationsgeschäfte, ne? Da kriegte jeden Morgen 200 Brötchen, wir kriegten dafür so und so viel Kilo Butter und Quark und was weiß ich nicht alles, also eine Hand wäscht die andere. Und da gab es schon so gewerbliche Weiterverkäufer und ich glaube, das gibt es bis heute noch.
In der Tat, das gibt es bis heute noch. Dazu hören wir gleich auch noch Matthias Hoppe. Für Witte war es ein wichtiger Anteil am Verkaufsvolumen. So gehörte beispielsweise auch der Tannenhof damals schon zu den Abnehmern im gewerblichen Sinn. Matthias Witte erinnert sich gern an die Zeit, als er auch selbst in seiner Kindheit mit eingespannt war. Denn er fuhr hauptsächlich mit seinem Opa die Touren mit dem Bäckerwagen, die Landbevölkerung versorgten. Mit 15 ist er dann bereits selbst auch gefahren, natürlich ohne Führerschein. Diese Bäckerwagentouren wurden auch in den Sommerferien in etwas geänderter Art fortgeführt.
Also damals war es so, es gab 3 Wochen Urlaub im Jahr. Das galt für den Chef und das galt für alle Angestellten. Und wann die waren, das bestimmte mein Vater. Da ja nun dann irgendwo auch schulpflichtige Kinder waren, war es natürlich immer während der Ferien so. Da machten wir 3 Wochen zu. Die ganze Bude wurde gründlich geschrubbt, alles wurde sauber gemacht, abgeschlossen, fertig, Laden zu, Dings zu, fertig. So. Und dann fuhren meine Eltern nicht immer mit ihren Kindern in Urlaub, weil die brauchten einfach dann auch mal die Ruhe. Wir sahen das ein. Meine Schwestern wurden bei Oma untergebracht im Vogelsang. Und ich durfte bei Opa bleiben. Und Opa hütete das Haus, wie man so schön sagt. Aber nicht nur das. Wir hatten dann ja das Thema mit unserer Landkundschaft. Und die kam ja sowieso nicht zu uns in den Laden. Aber die verließen sich darauf, dass unser Bäckerwagen immer 2-mal die Woche da aufschlug und frisches Brot brachte, mindestens. Und dann kam mein Vater auf die Idee und sagte, Mensch, wenn Opa und Matthias sowieso zu Hause sind, die könnten dann doch trotzdem mit dem Bäckerwagen über Land fahren und die Kundschaft beliefern. Und nur die Ware ist ja nicht da, weil alles zu ist. Die Ware, die leihen wir uns bei einem Kollegen, die kaufen wir bei einem Kollegen. Und mein Vater hatte ein gutes Verhältnis zu den damaligen Inhabern der Bäckerei Schlumpum in Neunkirchen, die es ja heute noch gibt. Aber unter der Regie der Vorfahren, ich glaube, heute ist Herr Karelt da Chef und damals waren das noch Schlumbums. Und da ist mein Vater hin und hat gesagt, sag mal, spricht was dagegen, wenn ihr uns ein bisschen Brot so liefert und so weiter. Ja, und dann sind wir morgens erstmal nach Neunkirchen gefahren, haben da so an die 100 Brote geladen. Und dann hatten wir noch so eine Kiste, da war Kaffee drin, Dosenmilch, Zwieback, so Zeug, was sich längere Zeit hielt. Und dann fuhren Opa und ich so ganz gemütlich unsere Tour erstmal nach Schülern, weil das war ja auf dem Weg von Neunkirchen, das erste Dorf, das wir ansteuerten, und brachten unseren Kunden wie gewohnt das Brot. Und dann haben wir auch gesagt, ist nicht Frido Wittes Brot, aber ist genauso gut, kostet auch das Gleiche und müsst ihr jetzt mal 3 Wochen essen und dann gibt's wieder das andere. So, und dazu waren diese schönen Pausen, die wir dann bei Kalle Gellersen in Schülern in der Kneipe machten, wo ich an den Spielautomaten durfte und Opa sich so mal 1-2 Korn genehmigte, nur damit er besser weiterfahren konnte. Das war für mich Schulferien wie aus dem Bilderbuch. Und dann fuhren wir unsere Tour so ab, versorgten alle unsere Landwirte bis hin, da war Opa immer stolz, wir fahren bis in den Kreis Harburg, das war also hinter Horst, dann Schiel, also Wesselow, Schiel, Horst und dann noch die Höfe, die ersten da im Kreis Harburg. So, da fuhren wir dann immer hin, machten das alles und nahmen auf dem Rücktritt den Briefträger noch mit, wenn der sich da irgendwo verirrt hatte und nicht mehr Fahrrad fahren konnte. Und dann waren wir wieder zu Hause und dann hatten wir im Grunde genommen so 3 Wochen, hatten wir dieses Brot da verkauft und wir waren sozusagen Wiederverkäufer. Wir bekamen dann einen kleinen Rabatt da bei Schlumbum, der reichte allemal, um Opa und mich dann da so. Und ich habe mich immer gewundert, warum Papa so großzügig war, wenn er aus dem Urlaub kam. Und er hat gesagt, na, habt ihr auch schön gearbeitet? Und dann habe ich, guck mal Papa, hier sind ganz viele Scheine in der Kasse. Und ich kriegte dann immer sehr großzügig ein kleines Urlaubsgeld. Also, was ist so problemlos damals alles ging.
So sorgte Witte auch während der Betriebsferien dafür, dass die Landbevölkerung ihren Bedarf decken konnte. Ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken unter den Bäckern gab es außerdem kaum, man half sich gegenseitig.
Nein, es war sehr kollegial. Aber natürlich, der Claim war abgesteckt auf dem Lande. Also außer uns fuhr die Bäckerei Hoppe über Land. Ja, und die hatten genauso ihre Kunden wie wir. Wir haben aber nie versucht, die Hoppe-Kunden zu uns zu ziehen. Und andersrum haben die es auch bei uns nicht getan. Also die Bäcker, die örtlichen hier oder auch aus dem Kreis, glaube ich, die trafen sich ja dann auch zu ihren Verbandssitzungen da und allem drum und dran. Und da kann ich mich nicht erinnern, dass mein Vater da mal irgendwie sich über einen geschimpft oder irgendwie sowas hat. Also das war schon, ich sag einfach mal, es war auch genug Arbeit für alle da. Wir arbeiteten die letzten 10 Jahre bis 1985, also die letzten 10 Jahre an der absoluten Grenze dessen, was überhaupt herzustellen war. Und da hatte man überhaupt keine Probleme mit Konkurrenzverhalten. Also man hat sich wirklich geholfen. Also es gab immer so, kann ich mich auch erinnern, wenn diese Betriebsferien gewesen waren und meine Eltern kamen aus dem Urlaub zurück und da wurde sich ja über jeden Kunden nochmal Gedanken gemacht. Dieses, hast du eigentlich den in den letzten Tagen in meinem Laden? Nee, habe ich nie gesehen. Den haben wir anscheinend im Urlaub verloren. Der mochte dann auf einmal das Brot von Stöcker oder von Hoppe, das mochte er dann auf einmal lieber. Das ist aber auch normal, wenn man jahrelang das Gleiche isst. So, und andersrum hatten wir auf einmal auch, wenn Stöcker, die macht ja auch ihre 3 Wochen, es ging ja nicht anders, dann hatten wir auch deren Kunden plötzlich mal bei uns. Ne? Es ging ja viel über das persönliche Verhältnis, aber ich würde mal sagen, eine Konkurrenz in dem Sinne, dass man sich da richtig scharf anging und versuchte, Marktanteile zu kriegen oder so. Nee.
Mit dem Aufkommen von Supermärkten etwa Anfang der 1970er Jahre begann allerdings schon eine Art Preiskampf. In Schneverdingen war einer der ersten seiner Art der von der Familie Bussard betriebene Bussi-Markt in der Hebraer Straße. Später war dort ein Sparmarkt, heute findet man dort ein Fitnessstudio.
Aber es gab dann mit dem ersten Supermarkt, der nach Schneverdingen kam, der Bussi-Markt. Da gab es zum ersten Mal so einen Preisbrecher. Da habe ich meinen Vater wirklich so wütend gesehen wie selten zuvor. Wir verkauften damals 10 Brötchen für 1 Mark. Also ein Brötchen kostete 10 Pfennig. Und das war bei Hoppe so, das war bei Stöcker so, das war überall so. Und dann kam es zum ersten Mal in diesem Supermarkt dazu, dass 10 Brötchen für 60 Pfennig verkauft wurden. Also etwas mehr als die Hälfte. Und die Leute rannen da erstmal alle hin. Wir merken das in den Umsätzen. Da fehlten uns echt Brötchenkunden plötzlich. Darüber war mein Vater so wütend, weil er sagte, für 6 Pfennig kannst du kein Brötchen herstellen. Ich weiß, was meine Brötchen im Einstand kosten und für 6 Pfennig kann ich sie nicht backen. So, und da war er wütend, dass ihm auf diese Art und Weise so über praktisch so einen Discountpreis Kunden weggingen. Ne?
Aber die andere Qualität einer Handwerksbäckerei wussten genug Kunden zu schätzen, denn die industriell hergestellte Supermarktware konnte nicht mithalten.
Gott sei Dank, die waren qualitativ saumäßig. Und das haben die Leute auch gemerkt. Also wir hatten die so eine halben, dreiviertel Jahre hatten wir die wieder im Laden.
Einem solchen Preiskampf setzt sich auch heutzutage die Bäckerei Hoppe nicht aus.
Also ich habe mich aber auch nie für Preise vom Supermarkt interessiert, weil das sind nicht wir. Ne? Wir haben den Service, wir haben die Verkäuferin, wo wir auch hohe Ansprüche haben. Auf Supermarktpreise haben wir eigentlich nie geschaut.
Wie kann nun ein örtlicher Bäckereibetrieb ohne großes Filialnetz heute gegen industrielle Backprodukte und große Filialbäckereiketten bestehen? Matthias Hoppe meint durch Qualität und Persönlichkeit und Bedienung individueller Wünsche. So gibt es bei Hoppe kaum Convenience-Produkte, also fertig gekaufte Backmischungen, die nur noch ausgebacken werden müssen. Hoppe legt Wert darauf, dass er seine Saatmischung und den notwendigen Sauerteig selbst macht. Die Arbeit wird von ausgebildeten Fachkräften getan. Nur die haben ein Gefühl dafür, wie ein Teig sein muss, wenn er gebacken werden soll. Dieses Gefühl muss man in den Händen haben, ergänzt dazu Matthias Witte. Anders als früher, als es wie bei Familie Witte üblich war, dass Auszubildende richtiggehend zur Familie gehörten, also auch bei der Bäckersfamilie wohnten, geht es allerdings in der Ausbildung heute insofern etwas distanzierter zu.
Das war bei uns früher so. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich Geschichten gehört habe von meinen Großeltern. Nach dem Krieg haben die Gesellen oder auch die Auszubildenden bei uns gewohnt. Wir haben ein großes Haus in der Rothenburger Straße, weil halt auch viele von den Dörfern kamen und natürlich nachts nicht, denn Auto gab es ja nicht für jeden. Und ja, die haben bei uns geschlafen. Ne? Und das ist mittlerweile nicht mehr so, auch seit einigen Jahrzehnten schon nicht mehr. Das hat sich halt gewandelt.
Doch die fundierte Ausbildung ist natürlich noch immer ein A und O für Qualität im Bäckereihandwerk. Allerdings ist es heute nicht mehr zwingend, dass alle Waren, die morgens ab 7 Uhr im Laden angeboten werden, direkt in der Nacht vorher gefertigt und gebacken werden müssen. Matthias Hoppe berichtet dazu aus dem Arbeitstag eines Bäckers heute.
Also jetzt, wenn man jetzt mal das Beispiel Brötchen nimmt, da machen wir, backen wir viel über Langzeitführung. Das heißt, die Teige werden hergestellt, gehen in den 0-Grad-Bereich für einen Tag und werden dann gebacken. Dadurch, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, bildet sich noch mehr Aroma, mehr Rösche, mehr Geschmack im Produkt. Das war früher nicht so. Da hat man auch diese Kühlflächen gar nicht gehabt in den Backstuben, in den Bäckereien. Das gab es einfach nicht. Da wurden die Teige produziert und dann direkt gebacken. Das ist für ein Brötchen ein enormer Unterschied, also von der Qualität auch. Ne? Und das ist für den Arbeitsablauf dann natürlich auch wichtig, weil man kann die Brötchen für den nächsten Tag auch am Vormittag produzieren und nicht morgens früh um 12, ne? Sondern man verlegt die Arbeit so ein bisschen in den Vormittag für den nächsten Tag. Und das ist natürlich auch entzerrend für den Arbeitsablauf. Ne? Und das macht man bei einigen Brotsorten bei uns auch schon, dass wir auch den Teig vorbereiten und dann halt 16 Stunden meinetwegen in die Kühlung stellen und dann backen. Auch da bildet sich mehr Geschmack und Zuckerstoffe werden abgebaut und so weiter. Die Brote sind mehr bekömmlich. Das alles passiert da. Ne? Und das ist natürlich für den Arbeitsablauf positiv. Ne? Also wir haben tatsächlich 2-3 Mitarbeiter, die kommen immer erst um 6 oder um 7 und arbeiten dann in den Tag hinein helfen mit Produzieren für den nächsten Tag. Ne? Also man erzehrt das alles so ein bisschen. Ne? Das gab es früher nicht. Ne? Da musste man um 2 oder um 3 auf der Matte stehen und da wurde immer für den Tag selber produziert.
Dennoch ist der Bäckerberuf von den Arbeitszeiten her eben kein 9-to-5-Job wie in vielen anderen Berufen. Wie geht man da mit dem Schlafbedarf und der Freizeitgestaltung um?
Ja, also ich glaube schon, Bäcker brauchen weniger Schlaf, weil das kommt einfach mit dazu. Von der Taggestaltung habe ich oder haben wir bei uns mehrere Beispiele, wenn man das so salopp sagen kann. Also ich weiß von einem Mitarbeiter, unserem Meister, der schläft, also wenn er morgens um 9 meinetwegen oder um 10 Feierabend macht, der schläft dann nicht, sondern ist den Tag über wach und schläft dann irgendwie so von 17 Uhr bis um 1. Da hat man natürlich keinen Abend. Ne? Viele machen dann nach der Arbeit 3 Stunden Pause und haben den normalen Tag und schlafen dann abends nochmal 3 Stunden. Ne? Also das ist dann mit Unterbrechung. Ist immer alles nicht so einfach. Was wir aber als Vorteil haben, ist einmal natürlich, dass der Tag eigentlich ab 11 Uhr oder ab mittags zur Verfügung steht. Das schätzen sehr, sehr viele bei uns, dass man sich die Zeit frei einteilen kann, gerade wenn man Kinder hat oder auch noch jugendlich ist und nachmittags ins Freibad will oder was auch immer. Das höre ich immer wieder.
Um Kunden zu halten, glücklich zu machen und auch neue Kunden zu gewinnen, hat Hoppe vieles weiterentwickelt. Sein Geschäft ist heute eines, in dem es eben auch um Genuss geht. Zu den Anforderungen der letzten Jahre gehörte es so auch, ein umfangreiches Frühstücksangebot vorzuhalten, das sehr gut angenommen wird. Matthias Hoppe dazu.
Das gab es zum Beispiel früher auch gar nicht, Frühstück, ne, beim Bäcker oder jetzt sonst wo. Ich weiß noch, wie meine Oma in den 80ern oder 90ern gesagt hat, also Frühstück ist bei uns nicht, das machen wir nicht. Die sollen zu Hause essen. Hat sie mir mal gesagt. Aber das gab es halt früher tatsächlich nicht. Ne? Das ist so ein Luxus, was man mittlerweile hat. Ne? Und das wird auch gut angenommen. Also jetzt überall ja auch, das sieht man ja immer.
So ändern sich die Zeiten. Jan, warst du eigentlich dort auch schon mal frühstücken bei Hoppe?
Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich bin auch nicht so der Frühstückstyp. Also das dient ja oft dazu, sich dabei auch zu unterhalten und sowas.
Das machst du nicht so gerne.
Doch, grundsätzlich schon, aber lieber am Abend zum Beispiel.
Ach so, ja. Ja, also ich habe das durchaus schon einige Male ausprobiert und ich kann das sozusagen aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Das ist ein sehr gutes, reichhaltiges, leckeres Frühstücksangebot, was es dort gibt. Also wer gerne frühstückt, ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Es kommt aber neben diesen Angeboten heute auch, um sich von industriell gefertigten Backwarenangeboten abzusetzen, noch immer auf Handwerksqualität an.
Ja, so ein Brötchenteig oder so ein Brotteig, das ist eine mitunter lange Geschichte. Ne? Man braucht natürlich vernünftiges Mehl. Das bekommen wir hier zum größten Teil, also Weizen und Roggen, aus Lüneburg, Oldendorfer Mühle, ist in der Nähe von Lüneburg. Da bekommen wir 14-tägig unser Mehl her. So, und dann ist die Verarbeitung natürlich wichtig, die Knetung, die Teigtemperatur, dass der Teig vernünftige Stehzeiten hat, dass er vernünftig, entspannt und gut verarbeitet wird. Und dann läuft er über, dann muss er garen. Die Brötchen laufen alle über Langzeitgärung, das sprich über Kühlung, für circa einen Tag und werden dann gebacken. Dadurch bildet sich noch mehr Aroma und Geschmacksstoffe und auch die Frische dann. Ne? Und das macht uns auch als Handwerksbäckerei. Ja.
Für besondere Kundenbindung hat Matthias Hoppe für seine Kunden die Hoppe-Card eingeführt, eine Kundenkarte zum digitalen Sammeln von Punkten beim Brot- oder Kaffeekauf. Zum Beispiel mit 20 Brotpunkten gibt es ein Brot kostenlos, die aber auch mit Guthaben aufladbar ist und als Bezahlkarte dient oder als Gutschein geeignet auch zum Verschenken. Um außerdem mit seinem Betrieb weiter konkurrenzfähig zu bleiben, verkauft auch Hoppe heute seine Produkte nicht nur an uns Endverbraucher, sondern auch an Betriebe, die seine Backwaren teilweise verarbeiten und weiterverkaufen. So zählen Bistros, Restaurants und Hotels zu seinen Kunden, aber auch Dorfläden in den Schneverdinger Ortschaften.
Da hole ich zum Beispiel gerne mal meine Brötchen.
Dann hast du, glaube ich, schon auch Hoppebrötchen dort gegessen.
Ja, ganz sicher sogar. Das ist häufig.
Ja. Ein interessanter anderer Punkt ist vielleicht noch die Frage der Energiekosten. Backen ist energieintensiv. In der Bäckerei Witte wurden zum Beispiel die Öfen mit Öl befeuert. Der 10.000 Liter umfassende Lagertank muss regelmäßig 4-mal im Jahr nachgefüllt werden. 40.000 Liter Öl im Jahr ist schon eine Hausnummer. Matthias Hoppe betreibt in seiner Bäckerei heute Gasöfen. Von den Energiekostensteigerungen infolge des Ukraine-Krieges dürften seine Kunden nicht übermäßig viel mitgetragen haben. Er hatte vorausschauend nämlich langfristige Energielieferverträge abgeschlossen, sodass er nicht mit eklatanten Kostensteigerungen zurechtkommen musste. Matthias Hoppe schätzt, dass der Energiekostenanteil insgesamt für seine Produktpreisbildung etwa 5% ausmacht. Dabei spielt heute auch nicht nur die Hitze zum Backen, sondern die Kühlung, in der, wie wir gehört haben, das Produkt noch einmal eine besondere Qualität erlangt, eine wichtige Rolle. So, nun haben wir, denke ich, einen interessanten Einblick in die Schneverdinger Bäckereilandschaft damals und heute gewonnen. Jan, hast du noch Fragen offen, Anmerkungen oder letzte Worte?
Ich habe mir hier einiges notiert.
Na, da bin ich mal gespannt.
Also erstmal frage ich mich natürlich, wann es an das Thema Probieren geht.
Das heißt, wir wollen uns mal...
Nee, ich dachte, du hättest vielleicht noch ein paar Teilchen mitgebracht.
Nee, ich habe leider nicht dran gedacht, was mitzubringen. Also müssen wir uns dann nochmal extra verabreden.
Okay, das war jetzt die wichtigste Frage. So, und ansonsten habe ich mich gefragt, das fand ich jetzt sehr interessant, und aber auch die Geschichte so des Bäckereihandwerks in Schneverding. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, wo denn da was es da so für Quellen gibt. Also stand das in irgendwelchen Büchern oder musstest du das alles aufwendig selbst rausfinden?
Also wenn wir jetzt sprechen erstmal über die größeren Betriebe, also die industriellen Betriebe, das ist tatsächlich weitestgehend nachzulesen im Buch von Walter Peters, Schneverding in 5 Jahrzehnten.
Okay.
So, und von den kleineren Betrieben, von den Handwerksbäckereien, was ich da sozusagen so berichten konnte, ist vielfach tatsächlich jetzt aus den Interviews sind das Infos, die ich da auch mitverarbeitet habe.
Mhm. Ja, mal sowas Generelles. Also ich frage mich dann ja immer, wenn man in so eine Bäckerei, in einen Laden reingeht, dann gerade, wo ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, dass das ja auch alles, vielleicht ist es nicht alles am gleichen Tag, aber zumindest in so ein paar Tagen muss ja alles, was da in diesem Laden ist, mal irgendwann produziert werden. Und da ist das Angebot doch schon sehr groß und sehr vielfältig. Also ich bin ein bisschen beeindruckt von wie da wohl die Arbeitsabläufe funktionieren und wie durchgeplant das sein muss und wie viele da letztendlich mitwirken, kann ich auch nicht so recht einschätzen. Aber da bin ich doch schon relativ beeindruckt von, wenn ich mir das so angucke.
Das ist tatsächlich auch, ich glaube, da muss man schon ein sehr großes, gutes Organisationstalent besitzen, um das tatsächlich auch so hinzubekommen. Und es hilft eben auch, das haben wir ja auch in Ansätzen gehört, ein wenig schon. Also es war sozusagen in den Zeiten, aus denen Matthias Witte berichtet hat, ja wirklich so, dass man da morgens um 1:30 in der Backstube angefangen hat und dann wurde alles das an dem Tag produziert, was an dem Tag auch in den Laden kam und an dem Tag auch verkauft werden sollte. Und heute ist es so, dass man eben durch die Nutzung von Kühlung und dadurch, dass man sogar durch die Kühlung sogar noch bessere Aromen sozusagen erzeugen kann in den Produkten, ist es dann etwas entzerrter, sodass man es ein bisschen besser organisieren kann, aber es ist trotzdem immer noch eine ganze Menge, was da so angeboten wird. Also es gibt ein Beispiel zum Beispiel des Brotes, also da hatte Matthias Hoppe mir auch berichtet, dass er eben nicht jeden Tag jede Brotsorte backt, sondern dass das schon so ein bisschen gestaffelt wird dann auch, dass man eben einen Tag das Brot im Laden hat und nächsten Tag ein anderes, so wird das auch noch ein bisschen organisiert.
Mhm. Ja, wobei ja gleichzeitig auch, glaube ich, das Angebot manchmal ein bisschen erweitert wird und so noch hier und da gibt es dann irgendwo noch Salate oder Aufläufe oder wie auch immer. Also nicht nur jetzt Backwaren, also es ist doch schon, steckt schon viel dahinter.
Ja, genau, das denke ich auch.
Jetzt habe ich mir natürlich nebenbei noch überlegt, welche Highlights ich denn mal, vielleicht, ich habe zumindest von den drei großen Bäckern, die ich jetzt hier in Schneverdingen zugeordnet hätte, mir mal aufgeschrieben, was da meine kleinen Highlights wären. Natürlich von jedem was, damit keiner zu kurz kommt. Von dem Bäcker aus Heber und Ehrenvoll heißt der andere, glaube ich, habe ich leider noch nichts. Obwohl doch, da habe ich auch schon was sehr Leckeres gegessen.
Okay.
Das muss ich auch erwähnen. Aber ansonsten wollte ich mal den Butterkuchen von Hoppe erwähnen.
Ja, der
ganz hervorragend ist.
Das kann ich auch nur bestätigen. Auch gerade wieder gehabt. Sehr lecker.
Die Laugenstangen von Schlumboom und die Fitnessbrötchen von Tamke. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch irgendwelche Lieblinge hast.
Also letzten Endes hätte ich dir die Frage tatsächlich sowieso als nächstes gestellt und habe dann mir natürlich auch überlegt, was so meine Lieblinge sind. Das ist richtig.
Erzähl doch mal.
Also es ist tatsächlich so, Butterkuchen finde ich natürlich sehr schön, auch sehr lecker von Hoppe, habe ich ja eben auch schon bestätigt. Wenn wir jetzt mal von den anderen Bäckereien ausgehen, dann müsste ich sagen, von Schlumboom, da gibt es jetzt spontan tatsächlich nichts, was mir einfällt, was ich jetzt besonders herausheben wollen würde. Von Tamke esse ich persönlich sehr gerne, da gibt es ein Brötchen, das nennt sich Rusticus. Und das finde ich auch sehr lecker.
Da sind wir gleich beim nächsten Thema, ja.
Und jetzt muss ich aber noch sagen, was ich eigentlich hier als mein absolutes, und das ist tatsächlich wiederum von Hoppe, mein absolutes Lieblingsprodukt von einer Bäckerei ist tatsächlich es ist kein Süßprodukt, sondern es ist tatsächlich, aber aus meiner Sicht trotzdem finde ich ein Genussprodukt, weil es einfach so lecker ist. Das nennt sich das volle Korn bei Hoppe. Das ist ein 100% Roggen-Vollkornbrot, das einen super geilen Geschmack hat, also eine Saftigkeit und eine Frische, die mich sehr begeistern. Das ist mein absolutes Highlight tatsächlich.
Klingt gut. So, jetzt wo du bei Rusticus warst, das geht ja noch. Bei Bäckern ist mir nämlich noch eingefallen, dass ich da häufiger das Phänomen habe, ich glaube in Schneverding gar nicht ganz so viel, aber ich weiß nicht, ob du es auch kennst, auf jeden Fall neigen manche dazu, ihren Produkten sehr alberne Namen zu geben. Und da möchte ich einen Appell loswerden. Also ich stehe dann meistens vor der Theke und sage, ich nehme das da.
Ja, funktioniert ja auch.
Ja, dazu habe ich zufälligerweise eben nebenbei noch einen Taz-Artikel gefunden. Da waren so Beispiele wie Kartöpfelchen, Wuppies, Kraftmeier oder Dinkelkrusti. Und bevor ich einen Dinkelkrusti bestelle, sage ich eben immer, ich nehme einmal das da.
Ja, funktioniert ja, wie gesagt. Also, ja.
Wie hältst du es da? Du sagst die Namen.
Ich bin ein Freund von wirklich dem Kennen der Namen und würde die dann auch gebrauchen tatsächlich. Cool.
Nein, da ist mir jetzt in Schneverding auch noch nichts Schlimmes untergekommen, aber ich habe schon das ein oder andere Mal so Sachen gesehen, die ich nicht bestellen mochte, ohne drauf zeigen und sagen, das hier. Ja, ansonsten, ich habe auch schon mal Erfahrungen in einer Backstube gemacht und war schon mal in meiner Zeit, als ich bei einem Stadtmagazin gearbeitet habe, habe ich schon mal Berliner gebacken in einer großen Backstube. Und was insofern, heißt, das war jetzt ja nur ein Produkt, was da entstanden ist, aber auch da die Abläufe und so, das war schon alles
dann
sehr interessant.
Dann weißt du ja tatsächlich aus eigener Anschauung, wie es da so drin vor sich geht in der Backstube und was für Größenverhältnisse das so sind, wie groß so ein Ofen ist zum Beispiel und solche Sachen, hast du dann ja alles schon live gesehen.
Richtig. Und ich musste glücklicherweise, also ich musste früh anfangen, aber nicht nachts um 2 oder 3, das weiß ich auch noch. Ja. Ansonsten habe ich da nämlich auch, stelle ich mir zumindest mal schwierig vor, entweder, es gab ja jetzt 2 Varianten, die ich gehört habe, entweder zwischendurch mal schlafen oder dann sehr, sehr früh ins Bett. Wäre beides eher nichts für mich, gewöhnt man sich wahrscheinlich dran.
Das denke ich auch, das ist wirklich über die Zeit, schätze ich auch so einfach eine Gewohnheitssache, ja.
Ja, das wären so meine Anmerkungen und Fragen, die ich dazu hätte.
Ja, sehr schön. Dann würde ich jetzt tatsächlich mehr oder weniger zum Schluss kommen wollen. Und zwar würde ich gerne jetzt noch als allerletzte Worte zu Gehör bringen, was denn die Lieblingsprodukte der Kunden der Bäckereien Witte und Hoppe mehrheitlich waren bzw. sind. Und davon berichtet uns noch einmal kurz Matthias Witte und danach Matthias Hoppe.
Ich bin ja jahrelang immer noch wieder angesprochen worden auf unsere Bäckerei und dann dieses, also wirklich unisono, ich möchte einmal noch mal eure Brötchen wieder essen. Ich glaube, das war das Spitzenprodukt, was mein Vater produziert hat. Einfach, weil es von vorne bis hinten handmade war.
Und zum Schluss, wie schon angekündigt, Matthias Hoppe.
und zum Frühstück tatsächlich entweder die eckigen Weizenkäse, die heißen bei uns übrigens Italiener. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum heißen die so? Das hat, ich glaube, irgendeine Mitarbeiterin damals bei uns mal so rausgebracht und dann haben wir es übernommen. Und die Kunden sagen auch nur noch Italiener.
Wenn ihr uns euer Lieblingsbackprodukt von Schneeferdinger Bäckern mitteilen wollt oder auch ansonsten Kritik, Anmerkungen oder Anregungen geben wollt, dann wie immer unter podcast@kulturverein-schneeferdingen.de. Das war's von uns für heute. Wir sagen bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.